Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Das könnte so die Überschrift sein über die Herausforderung, die man so als Pastor hat, wenn man eine Weihnachtspredigt zu schreiben hat. Der Anlass ist klar und die meisten Leute, die hier sind, die haben wahrscheinlich auch schon mehr als einen Weihnachtsgottesdienst in ihrem Leben besucht. Sollte das anders sein und zum ersten Mal hier sein, herzlich willkommen, alles gut, aber ich gehe mal davon aus, dass die Mehrheit tatsächlich schon öfter im Weihnachtsgottesdienst war und es ist die Herausforderung, die gleiche Botschaft irgendwie immer wieder so zu verpacken, dass sich nicht alle sofort zurücklehnen und sagen, ah, kenne ich ja schon, berührt mich irgendwie nicht mehr. Und diese Herausforderung ist ja durchaus da. Aber die Herausforderung besteht natürlich auch für alle die, die dann regelmäßig Weihnachtspredigten hören, nämlich bereit zu sein, nochmal wieder neu zuzuhören. Nicht abzustumpfen und es irgendwie so als gleichgültig, selbstverständlich hinzunehmen, dass der große Gott, der alle unsere Dimensionen sprengt, dass der tatsächlich diesen Schritt gewagt hat, Mensch zu werden. Dass er selbst in seinem Sohn auf die Welt kam. Und ich glaube, wenn man das wirklich versucht, annähernd nachzuvollziehen, dann wird man merken, das kann einen nie gleichgültig lassen. Und ich bin außerdem überzeugt, dass die Fülle an biblischen Texten, die irgendwie versuchen, das, was an Weihnachten passiert ist, für uns auf unterschiedliche Art und Weise deutlich zu machen, dass die es auch ermöglichen, noch immer wieder neue Aspekte zu entdecken. Und Michael Schmidt hat es am Anfang schon gesagt, heute soll es ein bisschen darum gehen, dass Weihnachten eben nicht einfach so ein einmaliges Ereignis war, irgendwann mal passiert, sondern dass es tatsächlich Teil einer langen Geschichte und Teil eines großen Plans, eines von Gott geplanten Geschichtsablaufs war. Und der Predigttext zeigt es für heute Abend. Ich habe das Thema auch mal genannt, Weihnachten und Gottes langer Weg durch die Geschichte. Und der Predigttext sind tatsächlich die ersten Worte im Neuen Testament. Und auch solche Sachen stehen in der Bibel und ja, auch solche Sachen sind nützlich zu hören. Matthäus 1, die Verse 1 bis 18. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob, der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uria. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uzia, Uzia von Jotham, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Ammon und Ammon von Joschia. Joschia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachins. Shealtiel war der Vater von Zerubabel. Zerubabel, der Vater von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eleazar von Matthan und Matthan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Ich kann erstmal alle beruhigen, ich werde die Namen nicht hinterher von irgendjemand abfragen, also man muss sie nicht alle auswendig präsent haben nach dem Gottesdienst. Vielleicht hast du dir beim Zuhören jetzt gedacht, warum um alles in der Welt liest der das jetzt alles vor und warum steht das in der Bibel? Vielleicht ist so ein Stammbaum für dich völlig ermüdend und trocken, Aber ich glaube, dass es gerade darin vieles zu entdecken gibt, nicht nur für Ahnenforscher und Historiker. Und man könnte natürlich über jede Person, fast jede, nicht alle, über viele der Personen, das muss ich korrekt sagen, könnte man eine einzelne Predigt halten und vielleicht erinnerten sich einige noch langjährigere Gemeindeglieder, dass wir vor einigen Jahren mal in der Adventszeit so eine Reihe hatten, wo wir bewusst die Frauen aus diesem Stammbaum mal ein bisschen näher unter die Lupe genommen haben, um zu sehen, warum stehen die wohl in diesem Stammbaum drin. Heute will ich gar nicht so sehr auf einzelne Personen eingehen in diesem Text, sondern die großen Linien versuchen nachzuzeichnen. Wenn Weihnachten Gottes langen Weg durch die Geschichte, ein Punkt auf Gottes langem Weg durch die Geschichte ist, dann lernen wir an diesem Stammbaum, es ist eine lange Geschichte, es ist eine Geschichte mit unperfekten Menschen und es ist eine Geschichte, die ans Ziel führt. Eine lange Geschichte, eine Geschichte mit unperfekten Menschen und eine Geschichte, die ans Ziel führt. Als erstes eine lange Geschichte. Matthäus beginnt dieses Evangelium bewusst nicht mit dem Bericht von der Geburt Jesu. Das kommt dann danach. Vers 18, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Und dann geht das los, was wir so aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Und es ist auch ganz spannend und ganz wichtig und ganz zentral, dass diese Geschichte eben nicht losgeht mit »Es war einmal« oder »In einem Land vor langer Zeit« oder »In einer fernen Galaxie« oder was auch immer, sondern hier werden Personen genannt, um zu zeigen, hier ist etwas tatsächlich passiert. Es geht an Weihnachten um Jesus Christus und das, was er getan hat. Und das, was Jesus getan hat, das macht für uns nur Sinn, wenn das tatsächlich auch wirklich passiert ist. Und das ist Matthäus wichtig und das ist auch den anderen Evangelienschreibern wichtig zu sagen, das ist nicht einfach eine ausgedachte Geschichte, das lässt sich verankern irgendwo in Raum und Zeit. Es geht um Jesus Christus und auch das ist wichtig, er erzählt das, es geht um Jesus und das, was er getan hat. Und da wird schon deutlich, in der Geschichte Gottes geht es gar nicht zuallererst darum, was wir tun sollen, sondern es geht zuallererst darum, was Gott getan hat. Und das ist auch in diesem Stammbaum so. Die Menschen, die hier beschrieben werden, das sind nicht Vorbilder, denen wir nacheifern sollen. In manchen Aspekten vielleicht schon, aber das sind viel mehr Menschen, mit denen Gott etwas getan hat. Und es ist auch Teil dieser Weihnachtsbotschaft. Es geht nicht darum, dass Jesus dir zuallererst sagt, was du tun sollst, sondern es geht darum, dass wir zuallererst entdecken, was ein anderer, Gott selbst und Jesus, sein Sohn, was die für uns getan haben. Und wenn heute jemand sagt, oder wenn das so das Bild ist, was dir auch vermittelt wurde, christlicher Glaube, das bedeutet zuallererst irgendwelche Gesetze halten, glaubt ihm nicht. Das ist nicht der Kern, das ist auch nicht die Moral von Weihnachten. Das heißt nicht, dass das egal ist, aber das ist nicht das, womit die Sache anfängt. Es geht darum, dass Jesus gekommen ist und es geht darum, dass Jesus gekommen ist, um etwas für uns zu tun. Und dieser Stammbaum zeigt die Vorgeschichte und wie Gott diesen roten Faden verfolgt. Und diejenigen, die vor einer Woche hier im Gottesdienst waren, als Daniel Botesch gepredigt hat über Abraham, das hat praktisch unabgesprochen schon die Steilvorlage geliefert, denn mit Abraham fängt auch dieser Stammbaum an. Matthäus fängt bei Abraham an, um zu zeigen, da geht diese Verheißungslinie Gottes los. Und dieser Stammbaum zeigt, wie diese Geschichte weitergegangen ist. Aber es dauerte eben. Und wenn dieser Stammbaum uns etwas deutlich macht, dann zeigt es, das dauerte Generation um Generation. Diese ganzen Namen sind ja alles Lebenszeiten. Da sind Jahrhunderte ins Land gegangen. Und Gott verfolgt einen Plan. Und wie Abraham haben die Leute dann manchmal auch dagestanden und eben gesagt, ja und wann bitte, wann kommt dieser versprochene Retter? Und sie haben sich sicherlich manchmal auch die Frage gestellt, warum hat Gott das nicht schneller gemacht? Die Menschen in der Bibel haben sich das gefragt und vielleicht fragst du dich das genau auch manchmal. Ja, Moment, hat Gott mich jetzt eigentlich vergessen? Sieht der eigentlich noch, wie es mir hier gerade geht? Sieht der eigentlich, mit was ich zu kämpfen habe? Warum fühle ich mich gerade wie in so einer Warteschleife hängend? Der Stammbaum zeigt uns, Gott verfolgt eine Geschichte, aber seine Zeitrechnung ist anders. Und das ist irgendwie auch logisch, wenn er wesentlich größer ist, als wir das sind, dann kann er auch zeitlich in anderen Dimensionen denken. Aber die Geschichte zeigt, und dieser Stammbaum zeigt, dann ist er irgendwann ans Ziel gekommen. Irgendwann ist er bei Jesus angekommen in diesem Plan. Er steht zu seinen Versprechen. Vielleicht gehen seine Uhren anders, aber sie gehen, sie stehen nicht. Und da, wo du das Gefühl hast, ich bin gerade völlig verlassen, ich bin gerade völlig vergessen, es bewegt sich nichts in meinem Leben, da wird er auch dich nicht alleine lassen. Es ist die Herausforderung für uns, genau darauf immer wieder zu vertrauen. Und solche Texte sollen uns dabei helfen, indem sie sagen, ja, es kann dauern, mit Gott unterwegs zu sein und nicht alles geht auf Knopfdruck, aber er ist immer noch der lebendige Gott und er ist immer noch am Werk. Er schreibt eine lange Geschichte und das Zweite, was man in diesem Stammbaum lernen kann, ist, er schreibt eine Geschichte mit unperfekten Menschen. Diese Linie, die geht von Abraham über David, über das Exil, die babylonische Gefangenschaft bis hin zu Jesus. Und wenn man jetzt diese Namen sich anschaut, dann wird an allen diesen Namen deutlich, nein, das waren keine heiligen Superhelden. Das waren keine Leute, die irgendwie immer so über den Dingen geschwebt sind und die nie irgendwo falsch abgebogen sind. Das geht bei Abraham los, das geht bei seinem Enkel Jakob weiter und wenn man sich dann denkt, so ein Stammbaum, mit dem kann man ja auch irgendwie ein bisschen angeben. Also früher haben die Menschen ja solche Stammbäume auch rausgekramt, um zu zeigen, meine Abstammung, die kann ich zurückverfolgen auf wen auch immer. Also in meinem Stammbaum ist da nichts zu holen, zumindest nicht, soweit ich das irgendwie bisher rausgefunden habe. Da ist von Bierbrauern und Waldförstern und irgendwas die Rede und Maurern, aber auf jeden Fall nicht von irgendwelchen Königen. Und man könnte sich denken, die Menschen hier, ja, da werden Namen aufgezählt und dann kommt irgendwann König David. Und man denkt, boah, ein König, David, der König schlechthin. Und was macht der Stammbaum? Er ist gnadenlos ehrlich, denn der Stammbaum sagt, David war der Vater Salomos und Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Und mit diesem einen Satz zerstört der Stammbaum das perfekte Bild, was man irgendwie von David haben könnte. Denn das ist so die dunkelste Geschichte im Leben von David, wie er die Frau eines anderen sich genommen hat und dann den Mann auch noch aus dem Weg geräumt hat. Und der Stammbaum verschweigt es nicht, sondern er lenkt gewissermaßen noch den Fokus darauf und sagt, ja, das war dieser David und der ist in dieser Vorgeschichte drin. Das heißt, allein schon dieser Stammbaum zeigt uns etwas von der Notwendigkeit des Evangeliums, von der Notwendigkeit der Erlösung. Wenn sich durch die Bibel durch immer wieder dieser Punkt zieht, diese Welt ist nicht so, wie sie sein soll und Menschen sind nicht so, wie sie sein sollten, dann ist das der einzige Punkt, an dem wir uns mit diesen Menschen identifizieren können, nämlich zu sagen, ja, das waren alles keine unperfekten Menschen und das zieht sich durch bis heute. Gott kommt ja gerade in diese Welt, weil mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Und das ist vielleicht keine besonders gemütliche Weihnachtswahrheit, aber das ist die Beobachtung, die wir eben machen, wenn wir in diese Welt schauen und ich bin überzeugt, es ist die Beobachtung, die wir auch machen, wenn wir mal ehrlich auf unser eigenes Leben schauen. Und nicht zuletzt die große Zahl von Konflikten, die ja jedes Jahr, gerade in dieser Weihnachtszeit, in vielen Familien irgendwo aufbrechen, wo man sich doch so sehr wünscht, dass alles so harmonisch läuft und wo man sich so sehr wünscht, dass alles gut ist, das ist doch einfach ein Indiz dafür. Ja, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Retter. Ein russischer Schriftsteller hat ja mal gesagt, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, der geht mitten durch das menschliche Herz. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte, denn das ist kein Phänomen der Neuzeit, das zieht sich durch. Und gleichzeitig handelt Gott genau trotzdem mit diesen Menschen. Er kommt wegen Menschen, die Erlösung brauchen und er schreibt seine Geschichte auch mit Menschen, die Erlösung brauchen. Eben nicht mit frommen Superhelden. Abraham war ein Lügner, Jakob ein Betrüger, Josef am Anfang ein verzogenes Kind und David ein Mörder. Das sind alles nicht die Menschen, die für uns das Klischee eines Frommen erfüllen. Und er sagt, ja, und mit diesen Menschen schreibe ich meine Geschichte und an diesen Menschen mache ich deutlich, ja, warum ich überhaupt in diese Welt kommen muss. Und diese Art, unsere Vorstellungen auf den Kopf zu stellen, die führt er dann noch weiter, als er als Kind kommt, in der Futterkrippe geboren wird und als er am Ende am Kreuz stirbt. Und genau das alles der Weg ist, um uns aus diesem Dilemma zu befreien, um uns diese Erneuerung zu schenken, die wir von innen brauchen. Und dass Gott seine Geschichte mit solchen Menschen schreibt und dass Gott seine Geschichte gerade für solche Menschen schreibt, wie wir alle die sind, das ist ja gleichzeitig die große Hoffnung. Nämlich da, wo wir selber genau das bemerken und wo wir uns nicht damit abfinden, wo wir verzweifelt sind darüber, dass gerade auch in unserem Leben Dinge da sind, für die wir uns vor uns selbst und anderen schämen, wo wir uns bewusst sind, dass wir andere verletzt haben, wo uns vielleicht auch jetzt zum Jahresende nochmal mehr bewusst wird in diesem Jahr, da war ich selber auch nicht immer perfekt unterwegs. Und da hat Gott schon gar keine Rolle für mich gespielt. Gott kommt genau dafür. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Und durch Lug und Betrug und Mord kommt er zu seinem Ziel. Und auch wenn du anders als die hier zitierten und beispielhaft angeführten Menschen kein Mörder bist und auch wenn du bisher sagst, ich habe auch noch nie bei der Steuererklärung getrickst, aber auch mit dem, was du in deinem Leben gerne vor Gott und anderen Menschen verstecken willst, auch damit kann er fertig werden, wenn wir es ihm bringen, so wie in der Kindergeschichte. Auch durch und trotz unserer Schuld und unserer Fehler kommt er noch mit uns zum Ziel. Er möchte gerade, dass wir ihm das bringen und wir können uns ihm zur Verfügung stellen, obwohl wir so sind, wie wir sind. Genau dafür ist es Weihnachten geworden und deshalb kann Gott auch mit uns noch was anfangen. Und deshalb ist diese Geschichte dann nicht nur eine Geschichte von, eine lange Geschichte, eine Geschichte mit unperfekten Menschen, sondern es ist auch eine Geschichte, die ans Ziel führt. Der Stammbaum weist auf eine Person hin, auf Jesus, logischerweise. Und Matthäus macht das deutlich und das hat ein bisschen mit dem zu tun, was am Ende des Stammbaums bewusst nochmal zusammengefasst wird. Insgesamt sind es von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen, von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Also man merkt schon irgendwie, das ist systematisiert. Und aus irgendeinem Grund war Matthäus das wichtig, das so anzuordnen. Und sehr wahrscheinlich, oder das ist so, dass dieser Stammbaum auch einige Generationen überspringt. Das war im Judentum jetzt nicht unüblich. Also das ist nichts Verbotenes, sondern entscheidend war, dass die großen Linien stimmen. Der Stammbaum ist nicht vollständig. Und ich bin kein Freund von irgendeinem versteckten Bibelcode, aber ich bin sicher, dass Matthäus das absichtlich gemacht hat. Er möchte damit etwas ausdrücken. 3 × 14 sind 6 × 7. Warum diese Zahl 7? Die Zahl 7 erinnert in der Bibel unter anderem an die Tage der Schöpfung und daran, dass Gott am Ende der Schöpfung geruht hat, weil er sagen konnte, jetzt ist alles gut und es ist fertig. Es ist alles so, wie es sein soll. Das war die Zeit, wo er die Schöpfung so genießen konnte, weil alles noch in Ordnung war. Und diese Zahl 7 zieht sich ja dann auch durch die Ordnung von Arbeiten und Ruhen. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Und bei den Juden war es sogar so, dass sie im Alten Testament einen Jahresrhythmus hatten. Es gab ein Sabbatjahr. Das 7. Jahr war ein Jahr, wo Schulden erlassen wurden, wo manches Land wieder zurückgegeben werden musste. Und dann wird das mit der Zahl 7 noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, denn alle 7 × 7 Jahre, da gab es noch ein besonderes, großes Erlassjahr. Kann man nachlesen im 3. Buch Mose. Da wurde wirklich nochmal so alles auf Null gestellt. Schulden erlassen, das Land wieder zurückverteilt. Und warum macht Gott das? Ich glaube, er macht auch das als ein Vorgeschmack und eine Erinnerung an die Ruhe, die er selbst schenken möchte. So, was machen wir jetzt damit? Jesus steht am Anfang dieser siebten Siebenergruppe. So, als wollte der Autor sagen, ja, die wahre Ruhe, die wirkliche Befreiung, der wirkliche Zustand, wo ihr zur Ruhe kommen könnt, das kommt in Jesus. In Jesus beginnt diese Erneuerung der Welt, denn die Ruhe und die Sabbatzeit ist natürlich für uns auch ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. In Jesus beginnt das. Er ist gewissermaßen der ultimative zur Ruhebringer. Und an der Stelle ist es entscheidend, dass es eben nicht nur ein "Es war einmal" ist. Der Kreis zum Anfang, der schließt sich wieder. Gott hat einen Plan und er möchte mit dieser Welt an ein Ziel kommen. Und das Ziel ist, dass es irgendwann eine neue Welt geben wird, in der alles das, was uns jetzt in dieser Zeit belastet, nicht mehr da sein wird. Wo wir auch so eine Sabbatruhe genießen können. Und Jesus ist genau der, der uns dorthin bringt. Und in ihm beginnt schon so ein Vorgeschmack auf dieses Ziel. Wenn ich heute an diesen Jesus glaube, wenn ich darauf vertraue, dass er nicht nur ein niedliches Kind geworden ist, sondern tatsächlich mein Retter, den ich brauche, dann erfahre ich schon heute etwas von dieser Ruhe. Denn das gibt mir die Sicherheit, dass ich weiß, ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht für Gott perfekt sein. Ich muss nicht für andere Menschen perfekt sein. Ich muss keine Fassade aufrechterhalten. Das, was mich belastet, ich kann es bei Jesus abgeben. Ich kann bei ihm so zur Ruhe kommen. Und ich glaube, gerade in dieser Welt, die zunehmend in Unruhe gerät, da sehen wir uns genau danach. Wir kämpfen mit Herausforderungen, die uns immer wieder an Grenzen bringen. Und wir können darauf vertrauen, dass Gott trotz allem diese Welt irgendwann zu dieser Erlösungsruhe führen wird. Und Jesus ist der Weg dahin. Mit ihm fängt es an, ganz klein. Aber so ist auch da Gottes Prinzip. Er hat auch gesagt, so seine Herrschaft, die breitet sich aus. Die fängt ganz klein an und sie breitet sich aus. Und irgendwann wird sie in der neuen Welt für alle sichtbar werden. Dann ist Jesus nicht mehr das kleine Kind, dann ist er der große König. Bis dahin schreibt er seine Geschichte mit Menschen wie mit uns. Bis dahin können wir uns als unperfekte Menschen mit ihm auf den Weg machen. Bis dahin will er schon heute in unser Leben kommen und uns eine neue Richtung und Perspektive schenken. Und bis dahin können wir heute schon mit ihm leben, weil es eben nicht nur ein Märchen ist, sondern eine Realität. Um uns dahin zu führen, um uns gewissermaßen wieder an den Ort zurückzuführen, an den wir gehören, dazu ist er gekommen, dazu ist es Weihnachten geworden. Und der Stammbaum zeigt uns, ja, die Zeitrechnung ist anders, aber es hat eine Bedeutung bis heute. Und dieser Stammbaum ist eine Einladung für uns, sich mit da einzureihen und zu entdecken, dass hat eine Bedeutung für mich. Und wir können immer wieder neu zu diesem Jesus kommen, ihm das geben, was uns belastet, bei ihm etwas von dieser Ruhe erfahren und uns mit ihm auf den Weg machen, bis zu der letzten Ruhe, im Vertrauen darauf, dass er zum Ziel kommen wird. Amen.